Ja, schönen guten Morgen. Das freut uns, dass wir wieder hier sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Als Christin, als Missionare oder als Prediger oder auch ja, als Gemeindemitglied, was Zeugnis gibt, sind wir sozusagen Gehilfen des Heiligen Geistes. So wie ein Geburtshelfer. Also denkt ihr an eine Hebamme. Wie macht die Hebamme, wie plant die eine Geburt? Sagt, übernächsten Freitag, 15 Uhr, machen wir die Geburt. Ja? Geht nicht. Ja? Die muss sich nach dem natürlichen Prozess richten. Ja? Vielleicht kann man da ein bisschen einwirken, aber nur ein bisschen. Man darf nicht vorauseilen und nicht hinterher hinken. Und so ist es auch, wenn man jemandem zum Beispiel zum Glauben führt, kann man auch nicht sagen, weißt du was, morgen 16 Uhr kommst du zum Kaffee und bekehrst dich. Ja? Sondern wenn du merkst, Gott tut sein Werk und jetzt ist es reif, dann kannst du dieser Person helfen. Das gilt bei Ungläubigen, die man zum Glauben führt. Das gilt aber auch bei Gläubigen, wo Gott durch seinen Geist wirkt. Was macht der Heilige Geist? Er überführt von Sünde. Es hört sich so leicht an, aber nichts ist schwerer, als seine eigenen Sünden anzuerkennen. Also es gibt natürlich Sünden, die bekennen wir problemlos, ja? Aber auf die kommt es meistens nicht an. Ja, da gibt es Sünden, die wir haben. Da wehren wir uns oder halten uns die Augen und Ohren zu und wollen sie nicht erkennen. Aber der Heilige Geist kann uns darauf aufmerksam machen. Ja, ganz einfach, stellt euch vor, der Heilige Geist hätte eine menschliche Erscheinung und Gott der Vater auch und Jesus auch. Und diese drei würden auf dem Marktplatz stehen und den Zeigefinger ausstrecken und jeweils einen der anderen beiden auf einen der anderen beiden zeigen mit dem Finger. Wie würdet ihr erkennen? Also die sehen alle gleich aus, ja? Das heißt, da steht einer, der zeigt auf den einen, dann gibt es noch einen, der zeigt auf noch einen und dann gibt es noch einen, der zeigt auf noch einen. Wie würden die, auf wen würden die zeigen? Sagen wir mal so, gibt es einen von den dreien, auf denen keiner zeigt? Also, ne, der eine, sagen wir mal so, Jesus, auf wen zeigt der? Auf den Vater. Ja, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er zeigt uns, wer der Vater ist. Der Vater, auf wen zeigt der? Auf den Sohn. Ja, hat alles in die Hand des Sohns gegeben, hat ihm alle Vollmacht übergeben. Der Heilige Geist, auf wen zeigt der? Auf den Sohn, auf Jesus. Ja? Der Heilige Geist führt uns immer auf Jesus. Der Heilige Geist führt uns nicht zu sich. Wir sehen auch, der Heilige Geist ist der Einzige, auf den keiner zeigt. Ja? Deswegen beten, in der Bibel finden wir kein Gebet zum Heiligen Geist, weil der Heilige Geist uns dazu führt, zu Jesus zu beten. Und Jesus führt uns dazu zum Vater. Ne? Und der Vater und der Sohn, die zeigen sozusagen gegenseitig auf den anderen. Wenn der Heilige Geist alleine vorbeikäme und er käme auf einem Pferd geritten, was wäre das Pferd? Und er kommt immer auf einem Pferd. Ja, sehr gut, 1a. Der Heilige Geist kommt immer auf Gottes Wort geritten. Ja? Also wenn er den ohne Pferd sieht, ist das vielleicht gar nicht. Ist es ein Imitator. Der Heilige Geist kommt immer auf Gottes Wort geritten. Ja, ihr kennt das Evangelium. Ich lese mal vor, Kolosser 1, Verse 13 bis 14, was das Evangelium bewirkt. Da heißt es, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also hier steht, wenn wir geglaubt haben, wenn wir gerettet sind, dann sind wir wirklich aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes, in das Reich des Lichts, in das Reich der Liebe versetzt. Das ist eine Realität. Ein Stück weit unsichtbar, aber ganz echt. Und wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Also, das ist auch eine wichtige Wahrheit, die wir uns vorher noch mal klar machen wollen. Das Evangelium bringt eine reale Veränderung. Das ist keine idealistische Veränderung. So sehen uns viele, die nicht gläubig sind, die sagen, ach, ihr geht in die Gemeinde und versucht, bessere Menschen zu sein. Ihr denkt, die Welt wäre besser, wenn wir nach Gottes Geboten leben würden. Wäre sie bestimmt. Aber das Evangelium ist ja realistisch. Ja? Wir leben ja nicht nach Gottes Geboten und die Welt wird dadurch nicht wesentlich verbessert, sondern der Einzelne wird von der Finsternis ins Licht versetzt. Der Einzelne bekommt Erlösung und der Heilige Geist wirkt im Herzen einzelner Menschen. Wichtig ist auch, das Evangelium gründet sich ja auf historische Tatsachen. Jesus ist ja tatsächlich für unsere Sünden gestorben. Nicht auf ein Wunschdenken oder eine Philosophie. Also wenn man mit einem Marxist, also einem Kommunisten redet, der sagt, ja, wenn wir alles so täten, dann würde und so weiter. Das mag schön sein. Wir hätten vielleicht Zweifel, dass es funktioniert. Aber als Christen wissen wir, das ist schon geschehen. Jesus hat sein Leben für uns gegeben und er hat dadurch die Macht, eine echte Veränderung in uns zu bewirken. Wir wollen uns mal im Epheserbrief, Kapitel 3, kurz anschauen, wofür Paulus betet bei den Ephesern. Epheser 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gegründet, gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Höhe und die Länge und die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zu der ganzen Fülle Gottes. Also hier redet er davon, dass der Geist mit Kraft wirkt, dass Christus in unserem Herzen wohnt. Also nicht, hier steht nicht, dass er einzieht, sondern dass er sich zu Hause fühlt. Ja? Ihr kennt die Werbung von IKEA, ne? Wohnst du schon oder schraubst du noch? Nee, oder? Wohnst du noch oder lebst du schon? Also, wohnen heißt nicht nur drin sein, sondern sich wohlfühlen. Ja? Und der Heilige Geist soll sich in unserem Leben zu Hause fühlen können und dann seine Kraftwirkung entfalten. Übrigens heißt es hier mit allen Heiligen, also das ist nichts, was man nur im Alleingang macht. Deswegen brauchen wir die Gemeinde. Deswegen ist die Gemeinde wichtig. Christsein, das ist mehr als Regeln und Gebote einhalten. Und das ist mehr als christliche Ansichten über Politik, Corona und Gesundheit zu haben, sondern das bedeutet, dass wir in unserem Alltag mit Gott leben, ja? Dass er in uns wohnt, sich zu Hause fühlt und dass wir mit ihm gehen. Amos hat das so ausgedrückt, gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind oder einverstanden sind, ja? Damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können, müssen wir einverstanden sein mit ihm. Wir müssen wissen, was seine Ansicht über uns ist, über das Leben. Und wir müssen auch sagen, okay, wir sind damit einverstanden. Also nachgeben müssen wir, nicht Gott. Ja. Wir müssen erst erkennen, wie er ist und was er möchte. Und dann können wir sagen, okay, da sind wir einverstanden. Und dann sehen wir, dass wir Gottes Wirken brauchen, damit sich das auch umsetzt. Also es geht um eine reale Veränderung im Leben eines Menschen. Viele kennen Römer 8, 28, ne? Und in Römer 8, 29 heißt es, es dient uns alles zum Besten, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten, damit sie verwandelt werden in das Abbild seines Sohnes. Dann denken wir, ha, wir sind doch im Bild Gottes geschaffen. Okay, aber spiegeln wir das Abbild des Sohnes Gottes wieder als sündige Menschen? Nicht, ja. Also wir haben ja die Herrlichkeit verloren durch die Sünde. Und Gott ist in einem Prozess, wenn wir neu geboren, neu geschaffen werden, dann legt er die Grundlage dafür. Aber er arbeitet weiter auch an uns, damit wir verwandelt werden in das Abbild seines Sohnes. Und zwar im geistlichen Sinn. Es geht nicht um Gesichtszüge, es geht um Charakterzüge, es geht um eine Lebensweise. Und Zentrum dieser Lebensweise ist dieser Wandel mit Gott. Das ist auch ein Charakterzug von Jesus, den er uns vorgelebt hat, seine Abhängigkeit vom Vater. Wir wollen uns im Alten Testament ein schönes Beispiel anschauen. Da sehen wir in erster Linie, wie Gott, wie der Heilige Geist im Leben von Menschen wirkt. Und manchmal sehen wir auch, wie er die Dinge, die ein Mensch sagt, benutzt. Also wie man Geburtshelfer sein kann, damit Gott sein Wirken entfaltet. Wir finden das in 1. Mose oder Genesis Kapitel 42. Wir werden das nicht durchlesen. Das würde den Rahmen sprengen. Ich würde einfach einzelne Verse herausgreifen. Ab 42 und dann zieht sich das aber auch bis Kapitel 45. Wir kennen Josef und seine Brüder. Josef wurde als Sklave nach Ägypten verkauft. Sie wollten ihn ja eigentlich umbringen, dann, ich glaube, Ruben war es nicht, hat gesagt, nee, das können wir nicht machen. Dann haben sie ihn nur verkauft aus Neid. Und in Ägypten landete er erstmal unschuldig im Gefängnis. Aber durch sein Vertrauen zu Gott hat Gott ihn dort tatsächlich, und muss man sagen, er hat ihm Träume offenbart, Geheimnisse offenbart, Staatsgeheimnisse, auf eine übernatürliche Art und Weise und so verholfen, der zweitmächtigste Mann in Ägypten zu werden. Und er wurde sozusagen der Premierminister des Pharao und sah eine Hungersnot vorher, hat Vorräte anlegen lassen. Und in dieser Hungersnot kamen dann die Brüder, die ihn verkauft hatten, kamen zurück. Und jetzt können wir uns vorstellen, die kamen dann nach Ägypten und wollten Essen kaufen und waren bereit, ihre ganzen Ersparnisse dafür auszugeben. Und sie haben den Josef ja nicht erkannt. Also der mit seinem, immer angekleidet wie ein Pharao oder wie ein Beamter des Pharao, also pharaonisch geredet, ne, ägyptisch geredet, weiß nicht, muss krass ausgesehen haben, die haben das nicht erkannt. Und außerdem hat er ja auch über einen Dolmetscher gesprochen mit ihnen, das heißt seine Stimme und so, das haben sie alles nicht mitbekommen. Und als Josef seine Brüder sah und natürlich erinnerte, was sie ihm angetan hatten, dann heißt es in Kapitel 42, Vers 7, er redete hart mit ihnen. Und die waren in einer Notlage, ne? Und dann denkt man, okay, manchmal, wenn der Heilige Geist an uns arbeiten möchte, bringt er uns in eine Notlage. Wir denken immer, Gott segnet uns ja und dann geht es uns gut. Aber Gott bringt uns manchmal in eine Notlage. oder setzt uns menschlicher Entfremdung aus. Ja? Das heißt, dass wir die Gemeinschaft oder die Geborgenheit bei anderen Menschen nicht so erfahren. Und er sagt dann in Vers 15, daran will ich euch prüfen. Ne? Er sagt, bringt, denn sie waren zu zehnt gekommen, der Benjamin, der war sein leiblicher Bruder, die anderen waren Halbbrüder und der Benjamin war sozusagen von derselben Mutter und den hatten sie zu Hause gelassen, weil der Vater Angst um sein Leben hatte, um dessen Leben und hat gesagt, bringt den mit. Hat sich gedacht, vielleicht haben sie ihm auch was angetan. Daran will ich euch prüfen. Also Gott prüft uns durch schwierige Situationen. Vers 19. Wenn ihr aufrichtig seid, so lasst einen von euch Brüdern hier gebunden im Gefängnis zurück, ihr anderen aber geht hin. Also, sie haben ja schon mal einen Bruder geopfert und jetzt fordert sie auf, wieder einen zu opfern. Und da sehen wir, die große Prüfung war, die anderen dachten, wir können uns beim Vater, bei unserem Vater nicht blicken lassen, wenn einer fehlt. Das war die große Sorge vor allem. Und was wir hier sehen, Gott wiederholt Prüfungen, wenn sie nicht bestanden werden. Also das erlebt man auch in Biografien, ich meine in denen von uns oder euch, immer wieder, wenn wir eine Prüfung nicht bestehen bei Gott, kann es sein, dass sie 15 Jahre später wiederkommt. Ein bisschen anders, aber doch sehr ähnlich. Wozu führt der Heilige Geist diese Brüder? Zur Sündenerkenntnis. Der Sündenerkenntnis, vor allem wenn es um konkrete Sünde geht. Es geht nicht darum, dass jemand sagt, ja, aller Hopp, ich bin Sünder. Sondern das habe ich großhaft, willentlich falsch gemacht. Oder das ist meine chronische Fehlhaltung. Vers 21. Sie sagten aber zueinander, wahrlich, wir sind schuldig geworden wegen unseres Bruders, denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte. Wir aber hörten nicht auf ihn, darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Also jetzt haben sie diese Angst, dass sie einen Bruder zurücklassen müssen. Und das erinnert sie, Mensch, damals, der hat gebittet, der hat gefleht. Und wir haben gesagt, ist uns egal. Und diese Gefühlskälte, ne, diese... Wir würden schon sagen, Psychopathen, ne? Dass es dein Herz nicht bewegt, dieses Leid und dieses Flehen zu sehen, das kommt jetzt in ihnen hoch. Und da sehen wir natürlich, sind keine Psychopathen, aber die Sünde macht Menschen so hart. Und nach vielen Jahren lässt sie das nicht los. Das hat mich bewegt, als ich im Gefängnis gearbeitet habe, habe ich festgestellt, die meisten Leute, die jetzt jemandem das Leben genommen haben, die jemand umgebracht haben. Die sind zutiefst traumatisiert von dem, was sie getan haben. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber unsere Schuld geht uns nach. Das will ich damit nur sagen. Ja? Das ist nicht, dass wir sagen, ach, wir wischen das weg und es bleibt weg. Gott bringt die Sachen wieder zum Vorschein, aber er möchte uns natürlich vergeben. Er möchte uns zur Buße und zur Vergebung und in dem Fall sehen wir sogar zur Versöhnung. Vers 28, da sehen wir, das Mittel, mit dem Gott zur Buße führt, ist Gnade. Denn als sie einen Bruder zurückgelassen haben, als sie zurückgekehrt sind, haben sie ja ihre Säcke da aufgemacht und da war das Geld drin. Ja? Mein Geld ist mir zurückgegeben worden. Was hat Gott da getan? Also das ist, finde ich, interessant. Ne? Sie sehen, okay, wir haben jetzt hier eingekauft, jetzt gehen wir zurück zu unserem Vater und dann machen sie so Butterbrotpause. Sack auf, das Geld ist drin. Das muss ein Fehler gewesen sein. Ne? Mein Geld ist mir zurückgegeben worden. Was hat Gott da getan? Also manchmal handelt Gott so gütig an uns, dass wir seine Handschrift erkennen. Ja, das ist übrigens besonders schön. Es ist nicht schön, wenn wir was Gutes bekommen, es ist richtig schön, wenn wir sehen, das Gute, was wir bekommen, kommt von Gott. So, dann haben sie natürlich einen zurückgelassen, kommen zurück. Und in Vers 36 sagte Jakob, ihr habt mich meiner Kinder beraubt. Er hat sie angeklagt. Josef ist tot, dachte er. Simon ist gefangen genommen. Den mussten sie zurücklassen bei dem Pharao. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt müssen wir aber den Benjamin mitbringen, damit der Pharao sieht, wir haben nicht gelogen, damit wir den Simon wieder mitbringen können. Und dann sagt der Vater, ja, wenn das schief geht, dann ist Josef, Simon und Benjamin alle drei weg. Und er sagt, ihr habt mich meiner Kinder beraubt. Ist natürlich ein herber Vorwurf, aber in Bezug auf Josef stimmt es. Ja? Manchmal bekommen wir eine Anklage, vielleicht stimmt die Anklage gar nicht so, aber es stimmt doch irgendwo. Ich erinnere mich an einen anderen Gefangenen, der sagte mir, ach, Herr Thomas, wissen Sie was? Was da in meiner Akte steht, diese eine Straftat habe ich gar nicht getan. Aber ich habe so viele andere getan, derselben Qualität. Das passt schon. Ne? Und manchmal ist es so, Gott, wir werden von Menschen angeklagt, aber Gott legt seinen Finger auf unsere Wunde und sagt, ihr habt in diesem Punkt seid ihr schuldig geworden. Und wir sind es, vielleicht anders als die Leute meinen. Und dann sehen wir, Gott geht uns auf den Grund. Vers 43, Kapitel 43, Vers 7. Erklären Sie, der Mann forschte so genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sprach, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Ja, weil der Vater hat ja gesagt, ihr seid ja blöd, wieso erzählt ihr dem alles? Natürlich, wenn der erfährt, ihr habt noch einen Bruder zu Hause, dann kann er erst sagen, bringt den mit. Die Wahrheit war, Josef wusste natürlich Bescheid über seine Brüder. Aber wir sehen, Gott forscht auch nach. Er geht uns auf den Grund. Er stellt uns unangenehme Fragen. Ist vielleicht auch im Umgang mit anderen Menschen wichtig. Ja? Wir wollen nicht nur zusammen essen und Volleyball spielen, kann man auch machen. Aber es muss auch Gelegenheiten geben, wo wir zuhören oder vielleicht mal nachfragen. Vorsichtig nachfragen, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Und dann berühren wir manchmal ganz empfindliche Punkte, nicht zum Schaden, sondern einfach um Platz zu schaffen, damit Gott dort ansetzt. Vers 9. Der Juda, der sagt, okay, ich verbürge mich, ich will die Schuld tragen vor dir mein Leben lang. Ja, also er macht das Eingeständnis, ich übernehme die Verantwortung jetzt, wenn wir den Benjamin auch noch mitnehmen. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass wir, und der Heilige Geist bringt uns dazu, dass wir die Verantwortung für unsere Sünde übernehmen. Ja. Ist ja auch ganz wichtig, weil wir sagen zum Beispiel, ja, ich bin so verletzt worden. Ja, ich hatte so eine schwere Kindheit. Und das stimmt ja oft. Ja, ich muss mich so in Acht nehmen vor dem und dem und dem, weil der behandelt mich schlecht. Stimmt auch. Aber wir müssen dann Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich will meine Schuld tragen. Das heißt, ich stehe gerade für das, was ich getan habe. Ja? Es geht nicht um das, was die anderen tun. Und wie ich reagiere auf diese Kränkungen und Schwierigkeiten. So will ich die Schuld tragen vor dir mein ganzes Leben lang. Vers 23. Da kommen sie zurück zum Pharao. Oh. Hier, wir haben Geld mitgebracht, um neues Getreide zu kaufen. Und wir haben das Geld mitgebracht, was in unseren Rucksäcken lag. Und dann sagt der Josef, Friede sei mit euch. Fürchtet euch nicht. Euer Gott Und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist mir zugekommen. Jetzt krass, die denken ja, der Josef ist so ein Ägypter und glaubt an irgendwelches, kennt ihr diese Darstellung, ne? Hunde, die Götter sein wollen und so. Und dann sagt er, Moment, ihr wisst ja, das Geld, was in euren Säcken war, das hat euer Gott und der Gott eures Vaters da reingemacht. Und die haben ja selber schon mal gesagt, was hat Gott uns da angetan? Also denen läuft es kalt den Rücken runter. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Gott hat für eure Schuld bezahlt. Ihr seid mir nichts schuldig. Das sehen wir, wie das Evangelium die Herzen weich macht. Hier natürlich geht es um Gold- und Silbermünzen. Aber wenn wir sozusagen von Gott mit unserer Sünde befreit, konfrontiert werden und dann kommt diese Botschaft, aber Gott hat dafür bezahlt, boah, dann fällt diese Last von unseren Schultern. Und das ist der Unterschied. Der Satan, der sagt, du hast gesündigt. Ne? Der Judas ging da zu den Pharisäern, hat gesagt, oh, ich habe einen Unschuldigen verraten. Boah, sieh zu, dein Pech, wir haben dich doch dafür bezahlt. Außerdem wolltest du das doch. Ne? Aber Gott lässt immer die Tür auf und sagt, ich habe dafür bezahlt. Es ist alles bezahlt. Das war Vers 23. Jetzt kommt Vers 34. Und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm. Also, sie haben gefeiert, ausgelassen, gegessen. Steht nicht, dass sie sich betrunken hätten. Sie tranken und wurden fröhlich mit ihm. Das ist ein Vorgeschmack auf die Erlösung. Also, so ist es auch, wenn der Heilige Geist uns von unserer Sünde befreit, dann haben wir diese Freude, diese Entlastung. Und so haben sie das auch empfunden, als der Josef ihnen vergeben hat, diese Geldschuld erstmal und diese Angst genommen hat, dann haben sie auch gefeiert. Aber, so, jetzt Hollywood würde hier wahrscheinlich enden. Jetzt gehen sie das zweite Mal los. Ne? Und dann jagt ihnen so eine Gruppe von Soldaten nach und sagt, ihr habt den Pharao bestohlen. Was, wir bestohlen? So, wir haben ja sogar das Geld mitgebracht, wir sind doch nicht zum Stehlen hier. Und dann sagt Josef, wieso habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Da habt ihr Böses getan. Also wieder eine Anklage, ihr habt ja meinen Becher gestohlen, obwohl ich euch so gut behandelt habe. Und sie sagen, sie wissen von nichts, weil der Becher wurde ihnen ja heimlich untergeschoben. Und das ist das Komische, ne? Die Anklage ist eigentlich ungerechtfertigt, sie sind unschuldig, aber trotzdem ist diese Last der Schuld noch auf ihnen. Ja, und dann sagen sie, kommt es halt in Kapitel 44, Vers 9 dazu, bei welchen von deinen Knechten aber etwas gefunden wird, der soll sterben und wir anderen wollen die Knechte deines Herrn sein. Also sie sagen, wir sind ja unschuldig, du kannst uns prüfen bis auf die Nieren, aber solltest du den Becher bei einem von uns finden, der soll sterben und die anderen werden deine Sklaven. Sie übernehmen die volle Verantwortung, ohne zu wissen, was sie erwartet. Und dann wird der Becher gefunden bei Benjamin. Und sie wissen, dass das hätte nicht passieren dürfen. Also bei jedem anderen wäre schlimm gewesen, aber bei Benjamin, das dürfte nicht passieren. Juda hatte sich verbürgt, der Vater würde untröstlich sein, sie könnten nicht zurück, die würden lieber in der Wüste verhungern. Und dann heißt es in Vers 14, und sie fielen vor Josef auf die Erde nieder, sie kapitulieren. Und das ist der Punkt, zu dem der Heilige Geist uns führt, dass wir kapitulieren, dass wir uns nicht mehr rechtfertigen, dass wir erkennen, wir übernehmen zwar die Verantwortung für unsere Sünde, aber wir können den Preis dafür nicht bezahlen. Und dass wir um Gnade flehen. Ja, denn das ist die Bedeutung davon, dass sie vor Josef niederfallen auf die Erde. Vers 16. Sie bekennen ihre Sünde ganz konkret. Was wollen wir reden und wie sollen wir uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Das sagen sie. Also Den Becher hatten sie ja gar nicht genommen. Aber sie haben erkannt, hier ist Gott am Werk, der uns verfolgt wegen unserer Sünde. Er geht uns nach wegen der Sünde mit Josef. Dann bitten sie Vers 18 um Gnade. Bitte, mein Herr, dein Zorn entbrenne nicht. Also, ich denke sogar, die Erwartung des Gerichts, das ist etwas Heilsames. Wenn wir als Menschen erkennen, Gott richtet Sünde und es ist gut und gerecht, dass wir den Lohn für unsere Sünde bekommen. Manche sagen, die Hölle, die ist aber hart, das ist aber ein harter Gott, der Menschen in die Hölle schmeißt. Nein, die Hölle ist gerade so gerecht. Ja, 2 Grad weniger wären ungerecht. Das müssen wir uns klar machen. Die Hölle ist ja der gerechte Lohn für die Sünde. Jetzt kommt der Juda, Vers 33 bis 34. Darum will nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hier bleiben, anstatt des Knaben. Denn ich möchte das Leid nicht sehen, das meinen Vater träfe. Das ist ein Gesinnungswechsel. Also jetzt sagt er, okay, nochmal will ich diese Sünde nicht begehen, lieber gebe ich mein Leben und meine Freiheit dafür hin. So, und da, diesen Gesinnungs, das ist das Ergebnis von Buße. Das ist der Beweis für Buße, dass er sagt, okay, diese Bosheit, die haben wir abgelegt, die wir schon mal, also wir wollen nicht wieder mit derselben Bosheit handeln und hier einen zurücklassen und dem Vater was vorlügen und sagen, er hat eine Blinddarmentzündung auf dem Weg gekriegt oder was. Ja? Sondern sagen, das will ich nicht wieder ansehen. Und er sagt, so nimm mich als Sklave und mach mit mir, was du willst. Dann fallen die Masken, auch Josef gibt sich zu erkennen. Und jetzt sehen wir, wie heilt Gott diese Wunden und wie schafft er Versöhnung? In Kapitel 45, Vers 5, da sagt er, nicht ihr habt mich verkauft, sondern Gott hat mich vor euch hergesandt. Also jetzt, da muss man doch sagen, wie verkraftet der Josef diesen Schmerz? Ich meine, das war kein Schmerz. Die haben ihm nicht nur schlechte Woche gegeben, die haben ihm Jahre gequält. Die haben sein Leben verpfuscht. Und dann sagt er, Moment, ich erkenne Gottes Souveränität, denn euer Verbrechen und mein Leid führt dazu, dass ich nun die ganze Familie vor dem Verhungern rette. Und übrigens sehen wir, dass Gott diese Herzen, das muss man sich vorstellen, das sind die Stammesväter Israels und sie sind verdorben bis ins Mark. Ja. Gott hat mich vor euch hergesandt. Ich erkenne seine Souveränität und das macht mich stark. Vers 11. Dann ruft er den Vater und dann heißt es, ich will dich dort mit Nahrung versorgen. Ja, Gott verheißt auch seine Fürsorge. Und dann sagt er, nehmt eure Familien und kommt zu mir. Also das sagt Josef hier zu den Brüdern, nehmt eure Familien und kommt zu mir. Also wenn Gott einen Menschen erlöst, dann ist das Normale, dass er erkennt, okay, Gott will für mich sorgen und nicht nur für mich, sondern ich möchte auch, dass meine Familien und Angehörigen und Freunde und vielleicht auch manche Arbeitskollegen auch in den Genuss dieser Gnade kommen. Dann fast ein Hohn, Vers 24, eine Ermahnung, streitet nicht auf dem Weg. Ja, ich denke, dass Gott das auch zu uns sagt. Ne? Wir wollen ja Jesus nachfolgen und so, und dann streiten wir uns, welche Farbe der Teppich in der Gemeinde haben darf oder irgendwas anderes. Streitet nicht auf dem Weg. Wir sehen dann noch ein Zeichen von Glauben bei Jakob. Da sagten sie ihm alle Worte, also dem Vater, dem Jakob, alle Worte, die Josef ihnen geredet hatte, und der Geist ihres Vaters Jakob wurde lebendig. Also wir haben gesehen, der hat ihnen ja nie geglaubt und sie waren ja auch nicht glaubwürdig. Aber als er die ganze Geschichte gehört hat, die war ja so unglaublich, dass sie wahr sein musste. Das konnte sich keiner ausdenken, da glaubte er ihnen. Und dann sehen wir auch, wie das diese Lebensflamme in ihm nochmal angefacht hat, weil er ist ja vor Kummer fast gestorben. So ist ein schönes Beispiel. Wir sehen, der Heilige Geist ist im Alten Testament auch unterwegs. Im Neuen Testament wird er davon geredet, dass der Geist des Christus in den alttestamentlichen Propheten am Werk war. Das heißt, das ist der Heilige Geist und er wirkt in dieser Form auch heute noch. Wir finden andere Beispiele. Wir finden, wie der Heilige Geist wirkt, indem er Jonas durch einen Fisch zurechtweist, Petrus durch einen Hahn zurechtweist. Was hat Spurgeon gesagt? Möchte gern so ein krähender Hahn sein, ne? Warum? Was hat der Hahn gemacht? Er hat gekräht und der Petrus hat an die Worte von Jesus gedacht. Ne? Und als Prediger oder als Zeugen des Evangeliums, wir machen nicht viel, wir krähen irgendwie und es klingt schrecklich. Aber es erinnert die Leute an Gottes Wort. Ja? Man kann viel von Tieren lernen, ne? Ein Esel. Wenn Leute stur sind und Gott nicht sehen wollen, der Esel saß. Ja. Also man kann sagen, wenn dieser Esel hat mir gesagt, also wenn ein Esel zu dir redet, bist du wahrscheinlich so stur wie Bileam. Der Fisch mit der Münze hat auch gesprochen. Die Raben, das wissen wir, Elia und die Raben, ne, die haben Elia erklärt, was Gottes Fürsorge bedeutet. So, Johannes 16,8. Und wenn jener Beistand kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ne? Er reitet auf der Wahrheit des Wortes Gottes. Ja, was können wir aus diesem Abschnitt lernen? Wir müssen auf Gottes Wort achten, denn sein Geist wirkt durch sein Wort. Das ist gleich das Rückgrat unserer persönlichen Missionsarbeit. Wir lesen mit Menschen in der Bibel, wir versuchen sie dazu zu bringen, in der Bibel zu lesen. In der Seelsorge, natürlich gibt es da viele Fragen, manchmal am Rande, ne? Psychologische, psychiatrische oder andere Fragen, aber der Ausweg ist immer auch durch Gottes Wort. Ja, weil Gott will ja ein Werk tun in der gequälten Seele. Ja. Und wir sehen da unsere Aufgabe eben auch, ich sag mal, wie der Hahn, der zur rechten Zeit zweimal, also ein Hahn kräht den ganzen Tag oder mehrmals am Tag, aber wenn er hat zur rechten Zeit zweimal gekräht. Und so ist es halt wichtig, dass wir auch zur rechten Zeit das rechte Wort weitergeben. Und manchmal hört man Leute, die sagen, ja, du hast damals vor 10 Jahren diesen Satz gesagt. Und so, weiß ich nichts mehr von. Ja. Aber das kann durchaus mal bedeutsam sein. Und dann denken wir daran in der Evangelisation, aber das gilt auch für die Seelsorge oder auch für die Jüngerschaft. Wenn wir anderen im Glauben helfen, ja, dann sollen wir dem Geist Gottes nicht vorauseilen, nicht hinterherhinken. Wir müssen also ja, Tuchfühlung halten und das richtige Tempo einhalten. Gott hat Kraft und Weisheit genug, um das Leben eines Menschen umzugestalten. Jetzt vielleicht zuletzt noch ein Gedanke. Als Missionar hat man den wichtigsten Job der Welt. Ne? Das heißt nicht, dass man der wichtigste Mensch der Welt ist. Also gestern hat sich eher zufällig ergeben, dass wir so ein Fußballspiel geguckt haben, machen wir nicht so oft, verstehe nicht viel vom Fußball. Und wenn man so zuguckt, Fußball, was ist das Wichtigste beim Fußball? Der Fußball. So. Na, natürlich, die Spieler rennen die ganze Zeit hinter dem Fußball her. Der Schiedsrichter, der rennt die ganze Zeit durch die Gegend und guckt auf den Ball. Und was um den Ball herum, den interessiert kaum, was woanders geschieht. Der Ball. So, dann kam gestern tatsächlich einer der Spieler schoss den Ball in eine leere Tribüne in die letzte Reihe. Ja. Boom, und da war vergittert und alles. Ich dachte, boah, jetzt gibt es 10 Minuten Pause, bis sie den Ball wieder haben. Nein, nach 2 Sekunden ging es weiter, weil dann habe ich gesehen, neben dem Fußballspiel liegen alle so und so viele Meter, also auf jeder Seite 4 Bälle, bereit, wenn der Ball weg ist, sofort geht es weiter. Und da habe ich gedacht, ja, so ist es. Also als Missionar machst du den wichtigsten Job der Welt und Gott hat auch seine Aufmerksamkeit darauf, aber du bist auswechselbar. Ja? Gott tut diesen Job mit dir, aber bild dir nichts drauf ein. Wenn du in die Tribüne fliegst, Gott macht die Arbeit weiter mit jemand anderem. Das heißt, es ist große Gnade, auch für euch hier, große Gnade, dass Gott durch uns wirkt und uns ins Spiel bringt. Aber es bedeutet nicht, dass wir die Cracks sind und wow, ne? Sondern es ist nur ein Ball. Und da lagen mindestens 9 Bälle, ich habe es gezählt. Einer zum Spielen und auf jeder Seite 4 lagen bereit. Und jedes war ein 0815 Fußball. Ja? Also Gott benutzt ganz normale Menschen für außergewöhnliche Dinge, die Gottes Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das ist, denke ich, Missionsarbeit. Wir können aufstehen zum Beten. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir. Du hast deinen Sohn gesandt, um uns zu erlösen und um uns in das Abbild deines Sohnes zu verwandeln. Und ich danke dir. Durch deinen Geist und durch dein Wort tust du dieses Werk in uns. Ich bitte dich, lass uns füllen. Lass uns füllen mit deinem Wort. Lass uns dein Wort lesen, darüber nachdenken, es studieren. Vor allem lass uns deinem Wort gehorchen und lass uns im Vertrauen uns auf dein Wort stützen, damit dein Geist in uns dieses Werk tun kann, von dem wir jetzt bei Josef und seinen Brüdern gelesen haben. Und Herr, ich danke dir, dass du uns auch als Werkzeuge eingesetzt hast, damit wir anderen dein Wort nahebringen können, zur richtigen Zeit das richtige Wort. 2-mal gekräht in dem Augenblick und Petrus war wieder wach. Und auch wenn er erst zerbrechen musste, du wolltest ihn aufbauen und mutig machen. Ja, ich bitte dich für diese Gemeinde, dass diese Gemeinde auch dein Werkzeug in deinen Händen ist. Für diese Stadt, für diese Gegend, für die Menschen, die jeder um sich herum hat. Amen. Ach, noch stehen wieder.